Wir haben zur Einstimmung auf unseren Vortrag eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und ich möchte dich bitten, lieber Hans, dass du mal das erste Bild, jawohl, hier sieht man schon, hier sieht man auch unseren Namen. Wir haben einen relativ heiligen Namen, Amen, am Schluss. Kommen aus Rickenbach. Jetzt, wenn ich fragen würde, wer weiß, wo Rickenbach liegt, würde ich wahrscheinlich nur die Frau Muhler hören, dass sie weiß, wo es ist. Weiß sonst noch jemand, wo Rickenbach liegt? Du weißt es auch, das wissen wir von heute Morgen, ja. Also Rickenbach liegt im Südschwarzwald. Aber zunächst wollten wir mal Ihnen zeigen, wo wir herkommen. Also ich komme ja aus Unterfranken, es ist ja schon gesagt worden, und zwar aus Marktbreit. Das ist nicht so weit von hier, vielleicht 100 Kilometer. Das ist auch ein wunderschönes Weingebiet. Und darum fühle ich mich vielleicht auch so wohl hier, weil es ähnlicher Charakter der Landschaft hat, weil die mich auch zu Hause wohlgefühlt habe, solange ich zu Hause war. Also ich bin aus Marktbreit, ein Unterfranke, und meine liebe Frau ist aus Todtnau. Das ist am Fuße des Feldbergs. Das kennt man wahrscheinlich eher. Zumindest wenn man Skifahrer ist, kennt man Todtnau recht gut. Unser gemeinsames Haus und Heim, unsere Heimat jetzt, ist in Rickenbach im Südschwarzwald. Und hier sieht man einen Blick auf den Ort, in dem wir wohnen. Das ist Rickenbach, Ortsteil Altenschwand. Es liegt auf einer Höhe von 800 bis an die 1000 Meter mit wunderbarer Sicht in die Alpen hinein und mit wunderbarer Sicht auch in den Schwarzwald hinein. Hier sieht man das also, das ist ein Weiler eigentlich, und viele kleine Straßen und viele kleine Wohneinheiten sind da zusammen. Unser Haus oder unser Heim, seit 2 Jahren wohnen wir in diesem wunderschönen Haus. Das ist für uns ein Traum. Da werden Macher noch einiges dazu erzählen, wie es dazu kam. Das ist das Haus nochmal von unserem Weiher aus betrachtet. Es gibt einen kleinen Badeweiher oder auch Taufweiher, je nachdem, in unserem Garten. Und im Sommer haben wir da einiges gearbeitet, aber auch gebadet da drin. Es ist wirklich wunderschön. Zu dem Garten gehört auch so ein kleiner Grillplatz. Es ist viel Platz. Wir haben einen schönen Balkon, wo wir frühstücken können am Morgen. Es ist also wirklich ein Segen, dass wir da sein dürfen. Ganz wichtig, wir sind dankbar für unsere beiden wunderbaren Töchter, Diana und Eva, die nicht dabei sein können. Sie haben uns dieses Bild zu Weihnachten geschenkt und darum gehört es eigentlich in unsere Präsentation. Auf dem nächsten Bild sieht man nochmal die ganze Familie, zwar schon einige Jahre altes Bild, aber wahrscheinlich sind wir doch noch wiedererkennbar. Zu unserer Familie gehören natürlich eine ganze Reihe von Tieren. Das ist ja ein Bauernhaus, das wir da haben. Teil eines Bauernhauses, der größere Teil eines Bauernhauses. Wir haben 2 große Pferde und auch 2 kleine Pferde. Wir haben 2 Hunde. Da vorne sieht man die, das sind eine Dackelmischung. Jagdhunde eigentlich. Jede Menge Katzen, zurzeit 5. Und auch mehrere Schildkröten, 3. Die Ponys gehören natürlich auch zur Familie. Und mit diesen Ponys sind unsere Mädchen groß geworden. So ist also heute die Ist-Situation, sage ich mal. Wir fühlen uns wohl und haben einen Traum, den wir erleben dürfen, den wir uns erfüllen konnten. Aber wie gesagt, das war nicht immer so traumhaft. Und jetzt blenden wir zurück. Und wir erzählen Ihnen unsere Geschichte, so wie wir sie erlebt haben, so wie sie wir jetzt wiedergeben können. Und Herr, ich weiß es und ich bitte dich darum, dass wir ganz wahrhaftig und offen und ehrlich jetzt erzählen, wie es uns ergangen ist. Und ich danke dir dafür, dass du so wunderbar eingegriffen hast in unser Leben, denn ohne dich würden wir heute nicht hier stehen und wer weiß, was aus uns geworden wäre, Herr. Danke für diesen Augenblick. Amen.
Amen. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen was zu dem ganz kleinen Büchertisch. Heute Morgen, er ist schon recht klein geworden. Heute Morgen durfte ich ja im Frauenfrühstück schon sprechen und da ist schon einiges weggegangen. Und heute Morgen habe ich es nicht hingelegt, weil ich heute Morgen mein Zeugnis, was ja um die Esoterik geht, erzählt habe. Und da liegt noch eine CD, glaube ich, die heißt, wo mein Zeugnis drauf ist, alles, was ich will, ist alles. Und ich freue mich, dass ihr das mitnehmt und ich bitte euch einfach auch, hört's an und wenn ihr es angehört hat, gebt es weiter. Ich denke, dass diejenigen, die das mitgenommen haben, sicher auch Leute kennen, die in der Esoterik verstrickt sind. Dann liegt eine CD, das ist eine PowerPoint-Präsentation da über alternative Heilmethoden und auch das Buch, da komme ich noch dazu, aber noch eines davon. Das ist von einem Herrn Rolf Nussbaumer. Er arbeitet in der Schweiz. Er hat eine Schule für christlich-ganzheitliche Heilverfahren. Er ist eigentlich auch mein Mentor in diesem Bereich, weil ich mich ja auch mit diesen Dingen befasst habe. Und er hat mir auch diese CD-ROM auch zur Verfügung gestellt. Ich darf seine Unterlagen, und er hat wirklich ein gutes, fundiertes Wissen, darf ich auch weitergeben. Er war bei uns auch schon im Chapter und im Frauenfrühstück, und er macht eine wunderbare Arbeit. Ich habe noch ein Buch von ihm da. Alle anderen sind heute Morgen schon weggegangen, und ich frage jetzt einfach mal gucken, wer schnell reagiert. Wer möchte das haben? Ich möchte es jemandem schenken. Okay. Nein, ist anders. Gut, dann habe ich auch noch ein Buch dort liegen von Eckhard Haase. Ich habe ihn kennengelernt übers Internet. Er kommt aus Berlin. Er spricht im Oktober bei uns im Chapter, haben wir ihn eingeladen. Lichtarbeiterweg ins Dunkel. Sehr zu empfehlen, dieses Buch. Ein wirkliches Zeugnis, Lichtarbeit. Das werde ich nachher kurz ansprechen. Das sind eigentlich all diese Dinge, mit denen ich mich auch befasst habe. Reiki gehört da hinein. Ja, diese ganzen Meditationen und so weiter, das ist Lichtarbeit, Engelanbetung und so weiter. Und er hat da beschrieben, was für einem Ergebnis ihn das fast geführt hätte. Es ist sehr spannend, dieses Buch. Und da liegen noch einige Exemplare. Und ja, ich freue mich einfach auch für ihn, wenn das weitergeleitet wird. Gut, so, dann fange ich an. Da darf ich anfangen mit meinen Wurzeln. Ihr habt es gesehen, wo ich herkomme, aus dem tiefen Schwarzwald. Ich bin ein echtes Schwarzwaldmädel. Den Knollenhut habe ich heute daheim gelassen. Den habe ich nicht mitgebracht. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen mit zwei großen Brüdern, auch mit einem großen Altersunterschied. Meine Eltern führten ein Hotel. Ich bin im Gaststättengewerbe aufgewachsen. Und unsere Familie ist katholischem Glauben aufgewachsen. Und das hat mich auch geprägt. Ich bin meiner Mutter sehr dankbar, die immer noch lebt. Sie ist 92 und hat nach meiner Bekehrung auch ihr Leben Jesus gegeben. Ich bin sehr dankbar, dass sie immer sehr viel für mich gebetet hat, während meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit. Und das ist auch so ein bisschen hängen geblieben. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, oder überhaupt, was mir eigentlich von ihrem guten Glauben hängen geblieben ist, ist die Furcht, die Gottesfurcht. Nicht die Furcht vor Gott, sondern die Gottesfurcht vor diesem großen Schöpfer, der für mich eigentlich immer real da war. Ich habe immer daran geglaubt, ich wusste immer, es gibt einen Gott. Es war für mich klar, dass dieser Gott diese Welt geschaffen hat. Es war für mich immer klar und ohne Frage, dass dieser Gott mich geschaffen hat. Und ich hatte als Kind schon immer so ein bisschen, ja, diese Fragen in mir, die vielleicht für ein Kind nicht gerade so typisch sind. Warum bin ich denn hier? Und ich sah einfach auch schon um mich herum, was da so Böses passiert, was Unfälle geschehen und. Und ich fragte immer, ja, wow, ich lebe ja immer noch. Warum eigentlich? Wer beschützt mich? Was ist da? Ja, ich wusste, es ist da irgendjemand oder irgendetwas, wo einfach für mich da ist. Aber ich konnte es nicht fassen, und ich hatte halt auch niemanden, der mich irgendwie da weiter lehren konnte oder meine Fragen als kleines Kind eigentlich schon beantworten konnte. Die geistige Welt war für mich ganz real und normal. Die war für mich existent, und kein Zweifel, dass sie die gab. Als ich dann größer wurde und in die Schule kam, hat sich das dann, dieses Bild von diesem Gott, von dem ich nur so eine gewisse Ahnung, auch vielleicht irgendwas im Herzen hatte, gewandelt. In unserem Religionsunterricht, ich bin in einer Klasse, in eine Schule gekommen, wo eine kleine Dorfschule, wo von der ersten bis zur achten Klasse alle in einem Klassenzimmer waren. Die Klassen waren dementsprechend klein. Meine Klasse waren drei, zwei Jungs und ein Mädchen, eben das Mädchen war ich. Und wir hatten einen Pfarrer, einen katholischen Pfarrer, der kam so in diesem ganzen schwarzen, langen Talaren in den Unterricht. Das kennen vielleicht einige noch. Und ja, dieser Mann hat eigentlich sehr dieses Gottesbild in mir verändert. Er kam in den Unterricht und hat nicht die Bibel ausgepackt, sondern den Rohrstock. Und wenn wir die Predigt vom Sonntag nicht auswendig konnten, wurden wir geschlagen. Ich bekam Angst vor diesem Gott. In der Jugendzeit habe ich mich einfach immer mehr von der Kirche einfach distanziert, weil ich das, was ich da erlebte in der katholischen Kirche, für mich nicht mit dem übereinstimmte, was ich eigentlich in meinem Herzen wusste oder fühlte. Dieser Glaube war, der mir vorgelebt worden ist von der katholischen Kirche, hat mich nicht mit Gott verbunden. Er war für mich nicht lebendig. Und ich wusste, das stimmt irgendwie nicht. Ich habe mich nicht von Gott in dem Sinn getrennt. Ich habe immer viel gebetet, ich habe an Gott geglaubt, weiter geglaubt, aber ich habe mich von der katholischen Kirche eigentlich immer mehr distanziert. Und meine schulische Laufbahn brachte mich von Karlsruhe, habe ich Sport und Gymnastik studiert. Ich bin Sport- und Gymnastiklehrerin und das führte mich dann irgendwann in die Schweiz, wo ich meinen Mann dann kennengelernt habe. Was sich so durch mein Leben auch durchgezogen hat, was mir so nach und nach aufgefallen ist, es gab viele Dinge in meinem Leben, oder sehr oft gesundheitliche Angriffe durch Fehler, Fehldiagnosen von Ärzten. Ich bin oft fast gestorben, weil Ärzte Fehldiagnosen gemacht haben, die mich wirklich aus banalen Dingen, ich bin fast gestorben bei einer Blinddarmoperation, ich bin fast gestorben bei einer Manteloperation und ich habe mit dem Leben kämpfen müssen nach einer Weisheitszahnoperation, alles Dinge, wo ich hinterher jetzt einfach weiß, da wollte jemand, ich bin bei der Geburt fast erstickt, wo ich einfach mittlerweile weiß, da wollte mir einfach jemand ans Leben. Und ich weiß auch mittlerweile, dass Gott immer die Hand über mir hatte. Und dafür bin ich dankbar, obwohl ich das nicht einmal eigentlich wusste.
In meiner Jugend und Kindheit gibt es eigentlich auch einige Parallelen. Ich bin auch aufgewachsen mit zwei Geschwistern, zwei Schwestern, die allerdings jünger waren. Ich war eigentlich katholisch, bin katholisch erzogen, soweit man das als Erziehung bezeichnen kann, muss ich mal so sagen. Und zwar meine Eltern, war eine Mischehe, wie man damals sagte. Mein Vater war katholisch, meine Mutter war evangelisch und damals war es unüblich, dass man katholisch und evangelisch gemeinsam in den Gottesdienst geht. So sind wir mit dem Vater am Sonntag immer in den Gottesdienst gegangen oder mitgenommen worden, eigentlich genau genommen. Aber ich habe nie diese innige Beziehung zum Glauben gefunden, wie ich sie mir eigentlich im Nachhinein gewünscht hätte von Kindheit an. Klar gab es für mich Gott. Ich habe an Gott geglaubt. Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde, an den Vater, der im Himmel ist. Aber er war für mich unheimlich weit weg. Ich hatte überhaupt nie eine Beziehung zu ihm und er hat mir auch Angst eingeflößt. Und dieses Gottesbild ist auch bei mir geprägt worden von unserem Pfarrer in der Schule. Das muss ich einfach so sagen. Auch er hat eigentlich mit Strafe Unwissen geahndet. Seine Spezialität war am Ohr hochziehen und dann sagen, bleib doch sitzen, warum stehst du auf? Also das hat auch mein Gottesbild, ich habe das übertragen damals in meiner Jugend auf Gott. Gott ist ein strafender Gott und wollte eigentlich mit ihm nichts zu tun haben. Auch Jesus war für mich eigentlich nicht groß existent. Ich wusste, es gibt Jesus. Weihnachten und Ostern ist er in Erscheinung getreten. Aber die Botschaft und die Mission, die Jesus hatte, was er eigentlich für uns getan hat, das habe ich erst Jahrzehnte später nach meiner Bekehrung erfahren. Gott sei Dank habe ich es noch erfahren, aber ich habe über 50 Jahre lang darauf warten müssen, auf diese Erkenntnis. Es ist mir nicht vermittelt worden und ich habe selbst auch mir das nicht aneignen können. Also mein Glaube war eigentlich sehr mager damals. Und ich wollte eigentlich mit Gott in meiner Jugend und auch später in meinem Leben als Erwachsener lange, lange Zeit überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin in Markbreit auch ins Gymnasium gegangen. Da gibt's ein Gymnasium, habe da Abitur gemacht. Und nach dem Abitur hätte ich eigentlich eingezogen werden sollen zum Militärdienst, wie so üblich ist. Den Einberufungsbefehl hatte ich schon in der Tasche. Ich hätte nach Bad Reichenhall gehen dürfen zu den Gebirgsjägern. Aber da kam ein Unfall dazwischen. Und zwar hat mir mein Vater zum Abitur ein Motorrad geschenkt, so eine BMW 500. Damals war das noch ein Geschoss, heute ist es eine lahme Ente. Und mit diesem Motorrad hatte ich schon nach wenigen Monaten nach dem Abitur einen ganz schweren Unfall. Bin durch einen Fehler von einem älteren Mann, der damit die Vorfahrt genommen hat, auf die Straße gestürzt und hatte schwere Verletzung, allerdings keine Brüche. Und demzufolge bin ich zurückgestellt worden vom Militärdienst und konnte in der Zwischenzeit das Studium aufnehmen. Das habe ich getan und habe dann im Oktober 70 angefangen zu studieren in Würzburg. Und zwar Betriebswirtschaftslehre habe ich studiert. Und bin dann Anfang 76 fertig geworden. Dummerweise musste ich dann nach dem Studium doch noch zum Militär. Man hat mich eingezogen an die Hochschule der Bundeswehr, in den Stabsdienst, und da war ich 15 Monate lang noch beschäftigt. Aber ich habe das eigentlich als Herausforderung genommen und habe mich sehr sportlich aktiv betätigt in der Zeit und bin eigentlich heute dankbar für diese Zeit. Nach dem Studium wollte ich nichts wie ab in die Schweiz. Und zwar, weil meine damalige Freundin Schweizerin ist und in Basel wohnte. Also unmittelbar nach dem Studium und nach dem Militärdienst bin ich nach Basel gezogen. Das war 78, jawohl. Und dann ging aber diese Beziehung mit meiner Freundin in die Brüche. Und zwar habe ich damals die gleichen Fehler gemacht, die ich auch später nochmal gemacht habe mit meiner jetzigen Frau. Ich komme nachher drauf, was das für Fehler waren. Die Beziehung ging in die Brüche und ich war wieder solo. Einige Jahre lang. Und dann war es eben so, dass ich in den Skiurlaub wollte und gebucht hatte, eine Woche Skiferien in Laax in Graubünden. Da bin ich hingefahren, ahnungslos, und habe da meine Frau kennengelernt.
Wie das Leben so spielt. Ich bin nach Laax gegangen, aus privaten Gründen auch, habe Deutschland eigentlich verlassen, weil ich ich habe auch eine Beziehung hinter mich gebracht und da waren alle nicht so ganz einverstanden damit, es wäre eine gute Partie gewesen und so weiter. Und da war dann so das Verhältnis zu meiner Familie und auch zu dem kleinen Ort, in dem ich lebte, nicht mehr so das Beste. Und ich habe gesagt, nichts wie ab. Habe mir in Laax eigentlich ein neues Leben aufgebaut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich liebe die Berge. Laax, das ist in Graubünden, in der Schweiz. Und habe dort als Sportlehrerin gearbeitet. Ich war im Winter in den Bergen und habe für Club Intersport gearbeitet, als Sportanimateurin, und war im Sommer im Süden, in Griechenland, Sizilien, in Italien. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe dieses Leben genossen. Und habe dann eben im Jahre 87 meinen Mann kennengelernt. Er hat dort Skiurlaub gemacht und nach der Woche hat er mich eingeladen. Und in diesem Beruf als Sportanimateurin hat man natürlich sehr viel Kontakt mit Menschen. Und ja, da läuft natürlich schon einiges und es war für mich immer ganz klar, also mein Beruf ist mein Beruf und die Gäste sind Gäste. Aber dann war ja die Woche rum und dann habe ich gedacht, die Einladung kann ich annehmen. Der Urlaub ist ja auch vorbei. Ja, und dann hat es dann einfach geschnackelt. Und dann habe ich nach einem Jahr, einem halben Jahr, habe ich mir überlegt, nach Deutschland wieder zurückzukehren, was mir nicht sehr einfach gefallen ist. Laax ist meine Heimat geworden. Und ich habe einfach auch gesagt, ich gehe nie mehr nach Deutschland zurück. Da ist mir so viel angetan worden und bin so verletzt worden, also da mag ich eigentlich gar nicht mehr zurück. Habe das dann aber doch getan, aber mit dieser Bedingung zu meinem Mann, also ich komme schon runter nach Grenza, hat er damals gewohnt, in der Nähe von Basel, gerade an der Grenze zu der Schweiz, aber da unten gefällt's mir nicht von der Landschaft, es ist alles so flach und ich brauche Berge um mich herum, ich brauche schon ein bisschen dünnere Luft, damit ich mich wohlfühle. Und er hat gesagt, ich komme schon nach Deutschland, aber du musst mir versprechen, dass wir da nicht wohnen bleiben, dass wir wieder in die Höhe ziehen. Gesagt, es war 2 Jahre, also länger nicht. Und dann wurden 4 Jahre draus und es war für mich eine ganz harte Umstellung. Ihr müsst euch vorstellen, in Laax, Graubünden, wunderschöne Berge, wenn ich morgens aus dem Fenster hinaus schaute, eine klare, reine Luft. Ich war immer viel draußen und dann kam ich nach Grenzach und wenn ich morgens aus dem Fenster schaute, sah ich die Zibergeigi-Türme. Und die Luft war auch dementsprechend. Und das war dann für mich schon ein Kulturschock. Es war aber auch ein Schock für mich, einfach auch von der Psyche her. Und es war auch ein Schock für mein körperliches Befinden. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich war immer auf über einer Höhe von 1000 Meter. Da verändert sich einfach auch das Herz. Und als ich dann so auf 200 kam und nicht mehr viel Bewegung hatte, da wurde es mir echt schlecht. Ich musste Tabletten nehmen und konnte einfach mit dieser Situation nicht richtig umgehen. Und mein Mann eigentlich auch nicht. Und da waren schon so ein bisschen Probleme da. Ich hatte fürchterliches Heimweh nach Laax. Und ich trug mich manchmal auch mit dem Gedanken, einfach wieder zurückzugehen, weil ich die Situation einfach fast nicht packte. Aber ich habe Ja gesagt zu dieser Beziehung und ja, dann habe ich gesagt, so, also jetzt kann ich einfach wieder einfach abhauen. Und wir haben dann im Jahr 88, also ein Jahr später, ein bisschen mehr wie ein Jahr später, haben wir geheiratet, am 8.8.88. Wir sind, da kommt mein Mann nachher, erzählt noch was dazu. Wir sind dann umgezogen, eben 4 Jahre später, nach Rickenbach. Vorher kam unsere erste Tochter, die Diana, auf die Welt im März 90 und die Eva ist dann schon in Rickenbach groß geworden. Die kam im Jahr 92 im August auf die Welt. Wir sind in Rickenbach, haben wir ein Haus gebaut und ja, da wird auch mein Mann nachher noch drüber berichten.
Also wir hatten ja, als wir uns kennengelernt haben, beide schon gescheiterte Beziehungen hinter uns und waren ja auch schon im fortgeschrittenen Alter. Ich war alleweil damals 37, meine Frau war 33 und wir haben zueinander gepasst. Wir sind zwar verschieden, sehr verschieden, aber wir hatten auch gemeinsame Interessen. Sie waren beide sehr sportlich, sind es heute noch, meine ich, und haben uns viel bewegt und sind gewandert und gelaufen, haben viel Sport gemacht und hatten auch immer gute Gesprächsthemen. Von daher war es eigentlich klar, nach kurzer Zeit jetzt heiraten wir. Und haben dann, wie gesagt, am 8.8.88 geheiratet. Und zwar nicht so, wie das üblich ist, mit Riesenaufwand und 100 Leuten als Gästen, sondern wir haben fernab der Zivilisation ganz still und heimlich und leise in Schweden geheiratet. In Schweden, in Südschweden, in der Nähe von Uddevalla am Vänersee ist das annähernd. Warum Schweden, fragen sich vielleicht einige. Ich war auch in meiner Jugend passionierter Jäger und habe viel Zeit auf der Jagd verbracht. Viel zu viel Zeit eigentlich. Tausende von Stunden rückblickend. Und war auch damals viele, viele Jahre immer in Schweden zur Jagd. Mit meinem Vater, mit Jagdfreunden und habe dieses Land lieben gelernt. Und war dann auch Sommer sehr oft in Schweden. Also ich wollte meiner Frau Schweden zeigen. Und wir hatten gute Freunde da, die haben wir immer noch. Die haben die Hochzeit arrangiert und vorbereitet. Wir haben dann standesamtlich geheiratet in Schweden. Nur standesamtlich. Wir wollten ja beide mit der Kirche nichts am Hut haben. Also wir haben geheiratet, konnten kein Wort Schwedisch und irgendwann hat der Standesbeamte uns aufmunternd zugenickt. Jetzt sagt doch endlich ja. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann waren Jojo, Düstel, und dann waren wir verheiratet. Also ging ganz unproblematisch. Und sind jetzt 20 Jahre zusammen, haben einen Hochzeitstag gehabt, wenn man gut rechnen kann, vor einigen Wochen. Und das heißt einfach, die Begeisterung hielt sich in Grenzen zu Hause. Eltern und Geschwister und Verwandte und Freunde, die haben eigentlich sich betrogen gefühlt um ein Fest, das normalerweise üblich ist, weil wir eben dann von Schweden aus die Hochzeitsanzeigen nach Hause geschickt haben. Hat man vorbereitet, daheim haben die nach Hause geschickt und dann hat Telefonsturm geläutet. In Schweden, in unserer Waldhütte, in der wir waren. Und wie gesagt, die unterschiedlichsten Reaktionen, Begeisterung bis blankes Entsetzen. Aber unsere Beziehung hält heute noch. Also rauschende Feste sind keine Garantie dafür, für langjährige Beziehungen. Das war also, wird man heute vielleicht nicht mehr so machen, aber damals war es einfach eine Idee und wir haben beide gefunden, das ist gut, das machen wir. Und haben also da in aller Stille, fernab der Zivilisation, geheiratet. Und dann hat Angelika schon angedeutet, wir wollten dann raus aus der Stadt, weil am Rhein haben wir damals noch gewohnt, ist ja so eine Riesenagglomeration, Gott wächst fast mit Basel zusammen. Und haben in Rickenbach gebaut, in der Höhe eben. Und zwar war das 92. Und sind dann 91 gebaut und 92 umgezogen. Und dieses Haus war eigentlich unser Traum. Es war als Traumhaus konzipiert. Nicht vom Umfang her und von Volumen her und von den Finanzen her. Aber es war einfach schön, in der Natur zu wohnen. Oben in Rickenbach haben wir uns als traumhaft vorgestellt. Aber es wurde eben wirklich ein Albtraum dann.
Ich hatte auch bestimmte Erwartungen an die Ehe und an meinen Mann, an meinen Partner und auf alles, was Familie betrifft. Und musste einfach dann so mit der Zeit einfach feststellen, dass diese Erwartungen und diese Situation nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht haben wir auch vorher da auch nicht vielleicht uns zu wenig ausgetauscht darüber. Vielleicht hatten wir auch irgendwie gar keine richtige Vorstellung. Gleich von Anfang an war es so, dass das während dem Hausbau ich viel Verantwortung trug. Mein Mann hat die ganze Zeit 12 Stunden jeden Tag gearbeitet und so die ganze Aufsicht am Bau und so weiter lag auf meinen Schultern. Ich habe auch viel körperlich gearbeitet bei uns im Garten. Wir mussten die ganzen Gartenanlage selber machen zum Teil und habe da auch viel körperlich zugelangt. Es hat mir anfangs sehr viel Spaß gemacht. Ich bin eine Frau eigentlich, die gern anpackt und ich bin auch körperlich eigentlich gut durchtrainiert durch meinen Beruf und das hat mir nicht viel ausgemacht. Im Gegenteil, ich fand das am Anfang eigentlich ganz toll. Ja, starke Frau und so. Ich hatte aber einfach dann auch so einen anderen Gedanken. Ich habe meine Umgebung aufgegeben, meine geliebte Heimat Laax, meine Schweiz. Und ich hatte meinen Beruf total aufgegeben. Und irgendwann dachte ich mir, das ist aber ein komischer Wechsel irgendwo. Irgendwas stimmt doch da was nicht. Und ich hatte einfach auch das Gefühl, dass mein Mann das gar nicht richtig schätzte oder gewürdigt hat. Irgendwie dachte ich einfach, irgendwo läuft was nicht richtig. Und ich wusste nicht, dass in der Bibel, dass Gott in diesem Buch, das eine Gebrauchsanweisung ist für unser ganzes Leben, drinsteht und er alles festgehalten hat, wie eine Ehe zu funktionieren hat oder besser gesagt, wie sie funktionieren kann. Und sie kann nur funktionieren, wenn ich nach dieser Gebrauchsanweisung meines Lebens, dieses für das Leben einfach auch lebe. Er schreibt zum Beispiel Gott im 1. Moses 2,24, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Davon spürte ich nicht viel. Es gab auch immer wieder Situationen und Streit zwischen Schwiegereltern und mir, wo ich auch einfach merkte, sie mischten sich in Erziehungsfragen ein und so weiter und ich merkte einfach, mein Mann steht nicht auf meiner Seite. Ich bin eigentlich alleine und es hat mich sehr verletzt. Und es gab auch sehr viel Zwist in der Familie drin. Niemand hat mir gesagt, dass in der Bibel steht, wie wir miteinander umzugehen haben. Niemand hat mir gesagt, was der Part eines Mannes ist oder eines Vaters in der Familie. Ich merkte einfach nur, das stimmt irgendwo nicht, aber ich wusste keine Lösung. Und deswegen hatten sich auch unsere Diskussionen und unser Streit, den wir immer wieder um die gleichen Themen sich drehten, kam zu keinem Ergebnis. Es waren immer so diese Themen, mein Mann war sehr viel weg, die Abwesenheit, die Erziehung war hauptsächlich auf meinen Schultern, Haus und Garten, die Verantwortung lag auf mir. Und dann kam dazu, dass mein Mann sehr viel arbeitete und es kam abends ein Ehemann zurück um 19 Uhr, sehr müde und nicht gerade sehr kommunikativ und es waren 2 kleine Kinder da und ich mit meinen, ja, was ich erlebt habe den ganzen Tag und es war einfach kein Gegenüber da. Ich fühlte mich eigentlich irgendwo allein gelassen. Und das hat mich dann einfach auf eine Schiene gebracht, wo ich angefangen habe, meine eigenen Wege zu gehen. Ich habe, als wir in Rickenbach waren und die Eva so ein Jahr alt war, fing ich an, im Sportverein wieder eine Stunde abends zu unterrichten. Es ist eine Gymnastikgruppe mit Frauen und die wuchs sehr. Ich hatte sehr viel Zulauf und so im Jahre 99, da war ich 45, dachte ich mir so, ich habe in meinem Beruf viele Sparten durchgemacht. Ich habe in der Schule unterrichtet, im Schuldienst, ich war im Freizeitbereich. Ich habe im pflegerischen Bereich gearbeitet, ich bin auch Masseurin. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Selbstständigkeit. Ich habe mich dann im Jahr 99 dazu entschlossen, ein Zentrum für Gesundheitssport zu eröffnen und habe mich in die Selbstständigkeit gewagt. Einfach vielleicht auch, um irgendwo das auszufüllen, was ich in unserer Beziehung nicht fand. Und es war einfach nicht nur die Flucht in die Selbstständigkeit, in den Beruf, es war auch eine Flucht parallel, was da lief, in die Esoterik. Da möchte ich einfach ganz kurz, weil das war heute Morgen auch Thema im Frauenfrühstück und es ist ein ganz langes und intensives Thema und ich könnte da stundenlang drüber erzählen oder berichten, was ich erlebt habe, wie ich in diese Geschichte hineinkam, was in dieser Zeit mit mir passierte Ich möchte es einfach nur ganz, ganz kurz, weil ich denke, es ist einfach wichtig, weil diese Flucht in die Esoterik, dass ich mich mit diesen Themen befasst habe, hat dazu mitgeholfen, dass unsere Ehe, es war nicht nur der ausschlaggebende Grund, aber es war ein Teil, warum unsere Ehe zerbrochen ist. Wie bin ich da reingekommen? Ich habe das heute Morgen auch im Frauenfrühstück versucht zu vermitteln. Es ist meine Geschichte, wie ich da reingekommen bin. Mach's noch mal los, bitte. Kurz. Es ist meine Geschichte. Und bei jedem ist es vielleicht anders, wie er in diesen geistigen, okkulten Bereich hineinkommt. Jeder hat andere Gaben, andere Schwächen, andere Ausprägungen. Bei mir war es so, dass ich als Kind sehr alleine war. Mit meinen beiden Brüdern, die älter waren, hatte ich nicht unbedingt gerade die Spielkameraden, die ich mir wünschte. Es gab in unserer Nachbarschaft, das war so ein 200-300 Seelendorf, keine Mädchen. Ich war das einzige Mädchen. Ich hatte zwar ab und zu mal so Freundinnen, wenn in den Sommerferien, wo dann so 4 Wochen blieben und dann war das wieder da vorbei. Und in der Schule war ich ja auch das einzige Mädchen in der Klasse. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich angefangen habe, mir eine Fantasiewelt aufzubauen. Das Märchenbuch Grimms Märchen war mein Lieblingsbuch und darin habe ich mich vertieft. Darin habe ich mich wiedergefunden. Und es war so, dass ich als Kind schon sehr sensibel bin, war für die geistige Welt und ich habe diese Wesen gesehen. Die waren existent für mich. Ich habe mit diesen Wesen gespielt, ich habe mit diesen Wesen gesprochen und die waren mein Gegenüber als Kind. Und das hat sich dann einfach weiter einfach entwickelt. In meiner Jugendzeit habe ich dann angefangen, mich mit Astrologie zu befassen, mit Numerologie. In der Jugend war so das Thema nach dem Sinn des Lebens, wie sieht die Zukunft aus? Und dann war natürlich Horoskope und so weiter ein wichtiges Thema. In meinem Beruf war das natürlich auch ein Thema. Jetzt brauche ich meine Unterlage darüber. Das war dann auch langsam ein Thema, weil in pflegerischen Berufen, es wird ja immer mehr, dass esoterische, okkulte Dinge in diese Berufe hineinfließen. Yoga war ein Ausbildungsfach in unserer Schule, also in unserer, wo ich studiert habe während dem Studium. Und in meiner beruflichen Entwicklung in der Schweiz habe ich mit einer Physiotherapeutin zusammengearbeitet. Ich kam das erste Mal mit Reiki in Kontakt, hatte die erste Reiki-Behandlung, werde da nachher noch dazu sagen, was das ist. Und ich machte die Fußreflexzonenmassage-Ausbildung nach Marquardt. Ich kam in Kontakt mit Auralehre, Rebirthing, das ist tiefe Atemtherapie und ich fing auch an, mich mit der Reinkarnationslehre und fernöstlichen Religionen auseinanderzusetzen. Das war so ein tieferer Einstieg in die Esoterik. Und dann, als ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich eigentlich zuerst nur mit reiner Gymnastik angefangen. Ich habe mich für Rückenprobleme und Beckenboden spezialisiert, aber dann kam was anderes dazu. Ich fing an, angeleitet durch eine Frau, die bei mir in der Gymnastik war, wieder mein Reiki wirken oder tun, wieder aufzunehmen und habe die Reiki-Ausbildung innerhalb von einem Jahr durchgezogen bis zur Reiki-Lehrerin und wollte dadurch ein ruhigeres Standbein mir sichern. Ich dachte mit 45 ewig lang kannst du nicht Konditionsgymnastik, Powergymnastik machen und da dachte ich, mit Reiki kannst du ganz schön viel Geld verdienen. Und wenn wir so die esoterische Szene anschauen, dann sehen wir, was wir da an Geld verlochen können. Und ich habe viel Geld verloren und verlocht. Kannst du mal die Folie vom Reiki auflegen? Ganz kurz, Reiki. Was ist Reiki? Reiki ist eine alte japanische Heilmethode, die nach Legende ist. Es gibt keinen wahren Beweis, wie diese ganze Heilmethode entstanden ist. Und was aber dazu kommt, ist, dass wir mir schon ein bisschen uns umgucken. Reiki verbreitet sich immer mehr. Und ist eigentlich zum Teil in manchen Ländern sogar eine anerkannte Heilmethode. Es gibt Kliniken, wo nur mit Reiki behandelt wird. Und es klingt auch ganz gut, wenn wir diesen Spruch auch lesen, den der Dr. Usui geprägt hat, dann finden wir da ja nichts Schlimmes dran. Das Einzige, was da so ein bisschen in der Klammer steht, könnte uns wachsam oder aufmerksam machen lassen. Ich habe das durchgezogen bis zur Lehrerin und habe Reiki-Gruppen geleitet. Ich habe Menschen geheilt durch Handauflegen. Also Reiki ist eine Heilmethode, wo ich wie Jesus mit Handauflegen Menschen heile. Und es fließt da eine universelle göttliche Kraft. Ich habe während oder vor jeder Behandlung gebetet und auch diese universelle Kraft gespürt. Und da passiert wirklich was und es funktioniert. Und es funktioniert aus dem Grund, ich habe natürlich zu Gott gebetet. Aber Gott spricht in seinem ersten Gebot, ihr sollt keine fremden Götter neben mir haben. Also Gott weiß ganz genau, dass es andere und falsche Götter gibt. Und wo ich damals zu diesem Gott gebetet habe, da weiß ich jetzt, das war nicht der Richtige. Ich habe da ganz andere Geister angerufen, andere Götter und freigesetzt. Und die haben Kraft. Es ist einfach so, dass diese ganzen Techniken, von denen ich sehr viel durchgemacht habe, ich habe jetzt da eine Liste, mit all diesen Themen habe ich mich auseinandergesetzt. Einige von diesen Themen hatte ich Referenten, die bei mir im Studio Seminare angeboten, Kurse angeboten haben. Einige habe ich selbst unterrichtet und einige mit denen habe ich mich selber angeeignet. Die Liste liegt auch da vorne, die dürft ihr gerne mitnehmen. Und von mittlerweile nach und nach sehe ich, es fehlen sogar noch einige Dinge. Und all diese Dinge funktionieren. Und ich weiß, es sind jetzt einige, die vielleicht ganz schön schlucken. Und es nicht so alle ganz toll finden, was da steht. Das weiß ich. Es passiert immer, wenn ich diese Liste auflege. Und ich weiche auch nicht davon ab, das nicht mehr zu tun. Weil Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Ich habe all diese Geschichten durchgemacht. Und ich könnte euch stundenlang erzählen, was ich vor meiner Bekehrung in der geistigen Welt erfahren habe, was ich gesehen habe und was dann passiert ist, als ich mich bekehrt habe, als ich diesem Satan den Rücken kehren wollte, was ich dann erlebt habe. Und diese Mächte haben Kraft. Und ich habe den Auftrag, einfach aufzuklären und euch zu sagen oder versuchen zu sagen oder versuchen zu erklären, warum das so ist. Was da für Mächte dahinter sind. Und Gott hat mir Menschen an die Seite gestellt, wie diesen Rolf Nussbaumer, den Stefan Dries und viele, die im Okkulten waren, Peter Winzel aus der Schweiz, der ein Buch geschrieben hat über Zauberei in der Gemeinde, das sehr provokativ ist, aber sehr klar ist. Und diese Menschen haben sich auch kommen aus diesem okkulten Bereich und haben das Ähnliche erlebt. Und das sind immer so Männer Gottes, die dahinter mir stehen und die ich auch fragen kann, wenn ich keine Klarheit habe. Und ich habe einfach erfahren, dass diese Dinge wirken, weil ich sie zum Teil selber ja auch erlebt habe. Es ist ganz eine einfache Geschichte, warum das funktioniert. Wenn wir in der Bibel schauen, als Jesus in der Wüste war, ist er versucht worden vom Satan. Satan hat ihn mit auf den Berg genommen und hat gesagt, wenn du vor mir niederkniest, dann gebe ich dir all diese Reichtümer dieser Welt. Übersetzt auf diese Geschichten heißt es einfach, wenn du mich anbetest, dann bekommst du auch die Kraft zu wirken. Und es wirkt. Wenn ich diesen Geist anrufe, dann wirkt es. Wenn ich den Geist des Reki, egal wie er auch heißt, ist ja wurscht, wie er heißt, es sind einfach dämonische Mächte. Ob ich ihnen jetzt Namen gebe, ist nicht relevant. Es sind gefallene Engel, die rausgeflogen sind zur Erde, weil Satan sich erhoben hat über Gott. Und diese gefallenen Engel, die sind in seinem Dienst als dämonische Mächte. Und die wirken. Satan kann heilen. Satan kann Wunder tun. Und es ist nicht einfach, das zu unterscheiden. Und ich habe lange gebraucht, auch nach meiner Bekehrung, um alles unterscheiden zu können. Und ich kann es nur mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist und dem Geist der Unterscheidung. Diese Liste, ihr könnt gerne nach dem Vortrag, ich könnte vieles noch weiterzählen, was ich da erlebt habe, ihr könnt gerne nach dem Vortrag zu mir kommen und fragen. Ich versuche sie euch gerne zu antworten, solange ich, so gut ich das kann. Ich habe vorher gesagt, die Esoterik hat auch damit geholfen, dass unsere Ehe in die Brüche ging. Ich habe erlebt, und das immer wieder im esoterischen Bereich, dass wenn ich erzählt habe, ich habe Probleme mit meinem Mann, die Ehe läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle und so weiter, dann hieß es dann einfach, sagte auch damals meine Reiki-Meisterin zu mir, ja weißt du, dann ist es nicht der richtige Mann für dich. Oder weißt du, er hat dich jetzt so einen gewissen Teil von deinem Leben begleitet und die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt ist was Neues dran. Also trenn dich von ihm. Das ist das, was uns, was in der Esoterik suggeriert wird. Das hängt mit der Lehre des Karmas zu tun, das hängt mit der Lehre der Reinkarnation zu tun und so weiter. Und der Hintergrund, ich weiß nicht, geht es für den PowerPoint oder? Nee. Gut, dann werde ich es ohne PowerPoint machen. Der Hintergrund, das möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Was heißt Esoterik, was heißt Okkultismus, was heißt New Age und so weiter. Das ist gar nicht mal so wichtig, das zu wissen. Es ist ein Geheimwissen, es ist etwas, was aber alles die Wurzel irgendwo hat. Und wenn man das erkennt, wo die Wurzel ist, wenn man weiß, wie all diesen Dingen, die ich auf der Liste habe, mal wirklich nachrecherchiert, und ich habe das getan, Gott hat mir das auch gezeigt. Ich hatte viele Fragen am Anfang. Ich stand am Anfang, Gott hat mich früh in den Rednerdienst berufen. Ich stand hier vorne und habe gesagt, ich weiß, Homöopathie ist okkult. Und die Leute sind auf mich losgegangen, auch Christen. Ja, ich sagte, warum? Und ich stand da und ich wusste keine Antwort. Und ich sagte, also Herr, so geht's nicht. Also wenn ich schon hier vorne, wenn du mich hier schon vorstellst, dann muss ich wirklich wissen, warum ist das so? Und Gott hat mir die Antwort gegeben. Er hat mir all diese Antworten, die ich hatte, was viele Dinge hier auf dieser Liste wieder gegeben durch sein Wort. Oder er hat mir Männer Gottes und Frauen Gottes an den Weg gestellt, die mir bestätigten, was ich einfach spürte. Und all diese ganzen Wurzeln von all diesen Dingen, und die ist nicht vollständig. Die ist noch lange nicht vollständig und es werden Dinge noch dazukommen. Die Esoterik und das Okkulte boomt. Es geht wie Pilze aus dem Boden. Es wird zunehmen, steht auch in der Offenbarung. Es wird zunehmen. Und wir müssen da einfach fähig sein, das unterscheiden zu können. Es hat eine Wurzel und wenn wir wirklich da mal dran gehen und die Hintergründe, es ist ja eigentlich, denke ich manchmal, es ist total verbrannt. Es kommt wieder was Neues raus. Irgendwie eine Meditationsmethode oder irgendwie ein Tai Chi oder ein Jiatsu oder sonst irgendwas. Man macht's einfach mit. Aber habt ihr schon mal geguckt, woher das Zeug kommt? Eigentlich müsste es da auch so eine Organisation geben, die es prüft. Bei jedem Lebensmittel oder sonst irgendwas gibt's das. Bei der Esoterik gibt's es nicht. Und der Ursprung von all diesen Geschichten liegt im fernöstlichen Bereich, in den fernöstlichen Religionen. 600 Jahre vor Christus lebte ein Laozi. Und er hat den Taoismus begründet. Und der Taoismus basiert darauf, dass das Allumfassende, dass sich selbst verwirklichen, dass Gut und Böse zusammen sind. Wir kennen alle das Yin-Yang-Zeichen. Ich wollte es jetzt gern noch zeigen. Das, ich glaube, ihr kennt das alles. Dieser Kreis, wo ein Teil weiß ist und ein Teil schwarz und jeweils die gegensätzliche Farbe in dieser Gegenfarbe drin. Laozi hat erkannt, dass es Gut und Böse gibt. Aber er hat es vereint. Und wir lesen im 1. Johannes, dass Gott das nicht tut. Er würde sich niemals mit dem Satan, mit dem Bösen vereinen. Weil sonst wäre sein Tod am Kreuz ja wohl eine Farce. Das wäre eine Lüge. Und da würde man aber ganz schön blöd dastehen als Christen. Dann hätte sich das alles nicht gelohnt, was Jesus gelitten hat. Weil er hat durch seine Auferstehung, seinen Tod am Kreuz, den Satan besiegt. Und er würde sich nicht wieder mit ihm vereinen. Buddhismus, Hinduismus und Taoismus sind die Wurzeln von allen eigentlich, von allen Dingen. Im Taoismus ist auch diese Yin-Yang-Lehre, das Qi, die Lebensenergie, die in all diesen Bereichen reinkommt. Und da können wir auch prüfen, wo dieses Qi oder Qi oder sonstige Reiki, Tai Chi und so weiter vorkommt, da sollten wir die Ohren spitzen.
Ja, das war jetzt ein wichtiger Exkurs in die Esoterik, auf einige Hintergründe, die Angelika eingegangen ist, um eigentlich auch nochmal zu begründen und zu erleuchten, warum ist es so weit gekommen, dass wir uns getrennt haben oder dass wir uns fast getrennt haben. Und sie hat jetzt diesen Vortrag schon öfters gehalten und ich war öfters mal dabei, war eigentlich immer dabei und hätte dann manchmal gerne was dazu gesagt. Heute habe ich die Gelegenheit, seitdem wir zusammen hier vorne stehen, kann ich dazu Stellung nehmen und das möchte ich auch gerne tun. Meine Sicht der Dinge. Stimmt alles, was sie sagt, was die berufliche Belastung betrifft, diese lange Abwesenheiten und dann auch dieses Schweigen, das wir dann irgendwann später praktiziert haben, ist alles richtig. Aber ich will auch aus meiner Sicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich war ja in der Schweiz und bin 79 eingetreten in eine Firma, in der ich heute noch bin jetzt also 30 Jahre da und habe da eigentlich von Grund auf mich hochgearbeitet und habe eine Art Karriere, ich habe immer einen unguten Beigeschmack, das Wort für mich, eine Art Karriere gemacht, habe mich auf den Hosenboden gesetzt, habe mich engagiert und habe viel Zeit investiert in meine Arbeit. Und habe meine Arbeit immer gut machen wollen und richtig machen wollen. Und wir hatten damals unendliche Diskussionen über diese langen Abwesenheiten. Aber wir hatten keine Lösung. Was hätten wir machen sollen? Oder was hätte ich machen sollen? Wir haben gebaut, haben uns finanziell höchsten Maße verschuldet und dann sagen, okay, ich schaffe nur noch 80% oder vielleicht nur noch 50% oder was auch immer, lag einfach nicht drin. Das war ein Thema, das immer wieder kam und wir haben uns aber nie einigen können. Es gab einfach damals keine Lösung. Und das hat uns entfremdet. Das war ein Schritt, warum wir uns voneinander entfremdet haben oder immer weiter voneinander entfernt haben. Das war der Auslöser, diese Diskussionen. Und die gingen los in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, würde ich sagen. Nach der Geburt der Kinder. Weil ich war ja jetzt noch länger weg. Wir wohnten ja in Rickenbach. Das ist ja bis zu meinem Arbeitsplatz vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und kam dann spät abends nach Hause. Da war natürlich alles erledigt. Die Aufgaben, die anstanden, waren erledigt. Die Kindererziehung war soweit geklärt. Meine Frau war damit allein mit den Fragen. Ich habe das voll und ganz verstanden. Aber ich konnte ihr damals keine Lösung sagen. Und habe mich einfach da immer mehr auch zurückgezogen. Wir haben schlussendlich nicht mehr darüber diskutiert. Und dann kam noch dazu, dass wir die finanzielle Krise, wir hatten uns hochverschuldet, habe ich gesagt. Wir haben ein Haus gebaut. Ich verstehe heute nicht mehr, wie wir die Entscheidung getroffen haben. Blauäugig. Eigentlich ohne Eigenkapital. Man kann sagen, mit null Eigenkapital. Das Eigenkapital, das die Bank verlangt hatte, damit wir das Darlehen bekamen, das hat mir die Firma gegeben. Das war also auch ein weiteres Darlehen. Aber unser Haus war 100% finanziert durch Fremdmittel. Ich könnte mir heute einen Kopf langen, wie das möglich war. Als Diplomkaufmann müsste man so viel rechnen können, dass man weiß, was die monatliche Belastung ausmacht. Aber ich habe es damals nicht gecheckt. Wir wollten den Traum verwirklichen und sind da wirklich reingerannt in diese Krise. Hals über Kopf. Und auch das Haus ist viel, viel teurer geworden als veranschlagt. Das Haus kam 50% teurer. 50, nicht 15. Wir hatten einen unseriösen Finanzberater an der Hand, der uns damals aufs Glatteis geführt hat. Der uns auch Versicherungen angedreht hat, die kein Mensch braucht. Auch das haben wir eigenartigerweise akzeptiert, ohne zu protestieren. Dieser Makler oder dieser Finanzberater wird heute von der Polizei gesucht, das sagt eigentlich viel. Er ist auf der Flucht, aber er hat uns reingerissen und wirklich ganz, ganz schlimm reingerissen in die finanzielle Misere. Dann kam noch dazu, dass auch im Betrieb, in der Firma nie alles glatt geht. Da gibt's Hochs und Tiefs, das kennen alle, die berufstätig sind. Und ich hatte eine große Krise, auch Ende der 90er Jahre. Und zwar hat mein Chef mich gemobbt, wirklich brutal gemobbt. Also beim Firmeneigentümer schlecht gemacht. Und falsche Dinge über mich erzählt, um mich loszuhaben. Und normalerweise sitzen ja Chefs am längeren Hebel. Das ist so eine Eigenart der Chefs. Die sitzen am längeren Hebel. Und er wollte mich loshaben, aber es ist Folgendes passiert. Es ist aufgedeckt worden, dass er mich eigentlich quasi ausgenützt hat und Unwahrheiten erzählt hat über mich und er ist entlassen worden. Er ist entlassen worden. Und ich bin befördert worden damals. Ich bin damals zum Direktor befördert worden. Was war einerseits eine Genugtuung und eine Ehre und andererseits wieder eine neue Herausforderung, eine weitere Verpflichtung und habe mich dann weiterhin voll reingekniet in meinen Beruf und war eigentlich zu Hause dann fast nicht mehr ansprechbar. Vielleicht kennen Sie das auch, es gibt so Verrückte, die nehmen Arbeit mit nach Hause vom Geschäft und arbeiten am Wochenende dann irgendwelche Unterlagen durch. Me too, habe ich auch gemacht. Also war eine Zeit im Rückblick, die furchtbar war, wirklich furchtbar war. Und mit meiner Frau konnte ich nicht reden über diese Krise im Geschäft. Sie war damals voll 100% in der Esoterik eben. Ich habe ihr erzählt, Mensch, jetzt will der mich loshaben, jetzt mobbt er mich, ich kann nicht mehr schlafen, ich gehe gestresst auf die Arbeit und komme noch gestresster nach Hause. Was würdest du mir denn raten, kannst du mir den Rat geben, wie soll ich mich verhalten? Was meinst denn du dazu? Angelika war damals anders als heute, sie war sehr selbstbezogen in dieser ganzen Zeit, sehr egozentrisch und hat zu mir gesagt, du, das ist dein Problem, das ist dein Karma, da kann ich nichts machen. Und damit musst du schon selber klarkommen. Und hat mich wirklich regelrecht stehen lassen damals im Raum und ist hinausgegangen. Wir können darüber heute reden, weil wir haben das alles bereinigt und alles geklärt. Aber damals war das furchtbar. Und es war für mich eine Konsequenz aus ihrer Sinnsuche, aus ihren esoterischen Trips, die immer mehr überhand nahmen, die ich nicht nachvollziehen konnte, die sie immer mehr in eine Spirale der Selbstsuche und der Selbstverherrlichung und der Selbsterlösung gebracht haben. Aber es hat ja alles nichts gebracht. Sie hat ja immer wieder weitere Dinge angefangen und nie fertig gemacht auf der Suche nach der Erlösung und nach der Erfüllung und hatte keinen Blick mehr damals für mich und für meine Probleme und für die Dinge, die mich beschäftigt haben. Also es war eigentlich so, die Auswirkungen waren einfach die, dass es gab eine Phase des Streits, des ständigen Streits, monatelang Streit. Und ich bin zwar der ruhigere von beiden, aber ich kann auch verletzend sein oder ich konnte verletzend sein im Streit. Hab dann gehässige Dinge gesagt, die man nicht sagt, oder hab sie einfach ignoriert durch Schweigen. Schweigen war meine Waffe. Hab meine Frau auflaufen lassen, dadurch, dass ich geschwiegen habe, wenn sie mir Fragen gestellt hat. Und das haben wir monatelang praktiziert. Und nach dieser Phase des Streits und der gegenseitigen Verletzung kam eine andere Phase des Schweigen. Wir haben uns nur noch angeschwiegen, sind uns aus dem Weg gegangen. Monatelang, ich weiß nicht wie lang, vielleicht waren es auch 2 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Haben nur das Nötigste miteinander gesprochen, war nicht mehr kommunikationsfähig. Unter Weihnachtsbaum hat man uns nichts zu sagen. Die Kinder haben drunter gelitten. Es war einfach Horror. Es war ein Horrorszenario. Diese Gleichgültigkeit von meiner Frau, aber dann auch von mir, hat dazu geführt, unsere Herzen waren wirklich verhärtet. Wir haben uns nichts mehr zu sagen gehabt und sind uns aus dem Weg gegangen. Konsequenz, Angelika hat sich in die Esoterik immer mehr geflüchtet und meine Flucht war eine andere. Wie gesagt, ich habe mich in die Arbeit geflüchtet und andererseits habe ich mein Hobby wieder aufgenommen und habe wieder eine Jagdbeteiligung angenommen. Und in der knappen Zeit, in der ich zu Hause war, habe ich mich auf die Jagd verzogen, oftmals Wochenenden. Und bin dann erst wieder in der Nacht nach Hause gekommen und am nächsten Tag zur Arbeit. Also meine Flucht war einerseits die Arbeit und andererseits mein Hobby. Und das hat natürlich weiter eskaliert und das war dermaßen schlimm am Schluss. Es war für mich eigentlich klar, ich habe die falsche Frau geheiratet. Wie konnte ich nur diese Frau heiraten? Und es gab da jemanden, der mir das immer wieder eingeredet hat. Das war kein Mensch. Du hast die falsche Frau geheiratet, also was soll's, trenn dich doch von ihr. Und ich hatte wirklich vor, mich zu trennen. Das war Anfang 2002. Ich habe schon überlegt, wie ich mich jetzt davon mache. Wie ich mich davon schleiche und sie einfach zurücklasse. Es war auch damals eine Phase, sexuell lief in dieser Phase, in dieser Zeit des Streits und des gegenseitigen Schweigens bei uns natürlich gar nichts. Wahrscheinlich über Jahre, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachrecherchiert. Über Jahre lang hatten wir uns sexuell überhaupt nichts mehr zu sagen. Das war mir eigentlich auch egal. Meine Frau war mir sexuell auch egal. Und ich habe sie aber trotzdem im Gedanken betrogen. Nichts physisch, nicht effektiv oder echt, sondern virtuell quasi. In Gedanken und ja. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, nach meiner Bekehrung, dass es genauso Sünde ist, wenn man seine Frau oder seinen Partner in Gedanken betrügt, wie wenn man effektiv fremd geht. Das ist mir dann später wie Schuppen von den Augen gefallen. Also unsere Liebe, das kann man einfach so sagen, die war zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2002, im Sommer 2002 absolut tot. Und die war gestorben, ich sage es immer so, die war wirklich gestorben an Unterernährung. Die war tot aus. Amen.
Und an diesem Sommer hat Gott eigentlich in unser Leben eingegriffen. Ich war nicht nur, dass ich mich charakterlich verändert hatte, ich war auch körperlich eigentlich angegriffen. Ich hatte fürchterliche Schmerzen, ich habe sehr viele Sportunfälle gehabt und das hatte sich jetzt bemerkbar gemacht. Und ich konnte nachts manchmal nicht schlafen vor lauter Schmerzen. Ich habe Probleme bekommen mit Depressionen. Ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und habe diese Fröhlichkeit verloren. Und ich habe mich immer mehr von den Menschen isoliert. Dann kamen finanzielle Probleme dazu. Ich habe viel Geld verdient in dieser Zeit, sehr viel Erfolg gehabt, aber das Geld war weg. Und mittlerweile haben wir einfach auch da gelernt, mit dem Geld umzugehen. Wir kennen diesen Kurs, von dem du, Hans, gesprochen hast. Den haben wir im Hauskreis gemacht. Der ist super. Im Campus für Christus über Finanzen. Haben viel gelernt und es ist natürlich eine lange Zeit, das aufzuräumen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und Gott hat, ich möchte es kurz machen, weil ich denke, es ist einfach auch wichtig, euch noch mitzugeben, was Gott nach unserer Bekehrung, wie Gott unser Leben verändert hat. Und das ist eigentlich sehr wesentlich. Gott hat in mein Leben eingegriffen durch einen Traum. Und ich bin durch einen Bekannten, der auch in der Esoterik damals steckte, der hat damals mein Pferd behandelt. Ich bin passionierte Reiterin, das ist mein Hobby, in das ich mich dann auch noch sehr geflüchtet habe, zusammen mit meinen Töchtern. Mein Pferd ist dann in dieser Zeit gestorben, als ich noch nicht gläubig war, durch tragische Weise. Das hat mich sehr viel Geld gekostet. Mein Vater ist in dieser Zeit gestorben und es war in diesem Sommer einfach, ich war am Ende. Ich wollte nicht mehr und ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Und da habe ich einen Bekannten angerufen, um ihn um Hilfe gefleht. Und der gab mir eine Telefonnummer von einem Pastor, von einem Terry Kopp, der Evangelist ist in Frankreich. Ich habe einen Termin abgemacht nach langem Ringen und er hat einen Satz zu mir gesagt. Er kannte mich nicht, ich auch nicht. Und hat gesagt, Angelika, ich weiß, dass du Reiki machst. Wenn du da weitermachst, dann landest du direkt in der Hölle. Das ist okkult. Aber ich kann dir den Weg in den Himmel zeigen. Und ich habe mich für Jesus Christus an diesem Morgen entschieden. Radikal hat sich mein Leben geändert. Ich habe sämtliches esoterisches Material verbrannt. Ich habe mich total abgewendet von der Esoterik. Und ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Ich habe Gott gesagt, ich möchte die Antworten auf all meine Fragen aus deinem Wort, von dir persönlich. Menschen haben mir eh schon genug erzählt, was nicht stimmt. Ich will es von dir wissen. Und Gott ist treu. Er hat all meine Fragen beantwortet. Noch nicht alle, ich habe noch viele. Aber ich denke, er wird es zu seiner Zeit tun. Meine Mädels, denen habe ich angefangen, in der Bibel vorzulesen. Die waren ganz interessiert an der Bibel. Sie haben dann im gleichen Jahr, noch Ende Jahr, ihr Leben Jesus gegeben. Die haben uns dann entschieden, uns taufen zu lassen. Es war mir ganz wichtig. Ich wusste einfach, diese Taufe da in der katholischen Kirche, da als Baby, da war ich ja nicht gerade groß beteiligt, so meinungsmäßig. Und außer, dass ich einfach nur da war. Und ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen. Es ist eine Entscheidung. Und ich habe mich taufen lassen und auch meine beiden Mädels. Und bei dieser Taufe hat Gott sehr gewirkt.
Ja, eben, ich habe das natürlich mitbekommen, dass meine Frau sich bekehrt hatte. Ich wusste nicht mal, was das für ein Wort ist, was das bedeutet. Es war nicht in meinem Wortschatz nicht existent. Bekehrung. Habe das sehr argwöhnisch beäugt und beobachtet und habe mir gedacht, okay, also jetzt ein neuer Trip, eine neue Welle, jetzt war es Buddha und Reiki, jetzt kommt Jesus. Warten wir mal ab, wie lange das geht. Aber das ging immer noch weiter und vor allen Dingen eines habe ich gemerkt, meine Frau hat sich verändert. Diese Härte, diese Selbstbewusste, dieses Egoistische, dieses Ich, das war plötzlich weg. Sie hat sich verändert. Sie war wieder offen. Wir haben wieder das Gespräch miteinander gesucht. Sie hat sich wieder für mich interessiert. Sie war liebevoller. Wir konnten sogar wieder meinen Arm nehmen. Und es war einfach anders. Sie hat sich verändert innerhalb kurzer Zeit. Sie war wieder die Frau, als der ich sie kennengelernt hatte. Und das hat mich schon stutzig gemacht. Und sie hat sich dann taufen lassen. Unsere Beziehung war noch nicht heil, das kann man nicht sagen. Es war quasi jetzt Stagnation, die hat sich nicht weiter verschlechtert oder hat sich langsam wieder gebessert vielleicht sogar. Und dann kam, wie gesagt, die Taufe. Angelika hat sich dann taufen lassen am 2. Februar. Und den Kindern zuliebe bin ich mit. Ich konnte ja nichts anfangen mit der Erwachsenentaufe. Ich dachte ja, als Katholik bist du getauft und du bist ja quasi programmiert für den Himmel. Du musst ein paar gute Werke tun und anständiger Mensch bleiben, niemanden schlagen und auch sonst nichts anstellen. Und dann kommst du quasi in den Himmel. Und das war eigentlich mein Weltbild. Und wozu die Taufe und so weiter und wozu überhaupt die ganze Bekehrung? Das hat mich schon stutzig gemacht. Und ich habe mich dann damit befasst. Und meine Bekehrung war nicht so radikal wie die von Angelika. Angelika hat ja radikale Bekehrung gebraucht, sonst wäre sie wieder davongelaufen. Ich wäre auch davongelaufen, wenn der Terry mir diese Frage gestellt hätte, weil ich anders bin. Bei mir war es behutsamer. Und es gab so einige Elemente, ich spreche jetzt ein bisschen schnell, weil die Zeit läuft, einige Mosaiksteine der Umkehr bei mir. Und zwar fing Angelika an, im ganzen Haus Bibelstellen aufzuhängen, Bibelsprüche. Im Bad, im Schlafzimmer, überall am Eingang, sogar im Klo hingen die. Und zwei haben mich besonders provoziert zu der damaligen Zeit. Das war der Johannes 14,6, den kennt jeder Christ. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich könnt ihr nicht zum Vater kommen. Hat mich grausam provoziert. Diese Absolutheit, die da proklamiert worden ist von ihr. Das hat sie dann auch nur ausgesprochen und mir vorgelesen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Und dann auch Einspruch, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Ist aus dem Psalm. Ich wusste, ich bin nicht gemeint. Also meinen sie eher den Jesus wahrscheinlich, den neuen Jesus. Aber es hat mich stutzig gemacht und ich habe mich dann auch mit der Bibel befasst und zwar heimlich. Ich wollte es ja nicht zugeben, dass es mich interessiert und habe eine alte Schulbibel wieder ausgegraben, die ich noch hatte vom Gymnasium her und von der Schule her und habe die heimlich gelesen und habe etliches bestätigt gefunden von dem, was er mir erzählt hat. Habe sie dann versteckt unter unter Kopfkissen, jawohl, klar, soll ja nicht rauskommen. Natürlich hat sie es irgendwann gemerkt beim Aufräumen, dass ich Bibel lese. Also mein Weltbild geriet ins Wanken. Ich war mir nicht mehr so sicher, dass es genügt, Katholik zu sein, um in den Himmel zu kommen. Ich wusste einfach und spürte, es muss mehr sein. Du musst mehr tun. Es genügt eben nicht. Sie sagte, du musst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Was das bedeutete, wusste ich nicht, aber ich habe mich aufgemacht, um diese persönliche Beziehung zu suchen. Und da gab es eben verschiedene Elemente. Gott ist mir begegnet. Und zwar einmal war ich auch dabei bei so einem Chapter-Veranstaltung. Es war am Vorabend meiner Bekehrung. Bin ich mitgenommen worden. Ich wusste nicht mal, was Chapter ist. Ich wusste gerade, wie man schreibt, aber was da läuft, wusste ich nicht. Bin mitgenommen worden und hat mich unheimlich gerührt und berührt, was ich da erlebt habe. Da hat ein Ehepaar gesprochen, auch über Eheprobleme übrigens. Und mit einer Offenheit, die mich fast umgehauen hätte. Und der Lobpreis hat mich zu Tränen gerührt, die ich dann heimlich abgewischt habe, wollte das nicht anmerken lassen. Aber es war einfach schön, wie Gott mich nach und nach zu sich gezogen hat. Und am Abend der Taufe saßen wir dann zusammen bei uns im Hause, hatten die Leute eingeladen, einige Täuflinge waren bei uns, lauter Heilige, ich als einziger Nichtbekehrter im Kreise dieser Heiligen. Die haben nur über Gott und die Welt gesprochen, mehr über Gott als über die Welt. Aber ich war fasziniert von dem Thema und wollte eigentlich als Gastgeber auch nicht jetzt mich davon schleichen und ins Bett gehen, sondern ich bin da geblieben und habe mir Gedanken gemacht. Und eine der Gäste, eine Frau war das, hat mich dann angesprochen, was hast du eigentlich zu verlieren? Warum tust du den Schritt nicht auch, den deine Frau und deine Mädchen schon getan haben? Warum gibst du dein Leben nicht auch Jesus? Es ist so einfach. Es tut überhaupt nicht weh. Es ist kein Risiko dabei. Heute würde ich sagen, es gibt auch, klar gibt es Nebenwirkungen, wenn man sich bekennt und bekehrt. Es gibt Nebenwirkungen. Aber dieses Argument hat mir damals überzeugt und ich habe damals, obwohl ich eigentlich noch überlegt habe, was sagst du jetzt, spontan Ja gesagt. Ja, ich will auch mein Leben Jesus geben. Und dann hat sie ein Übergabegebet mit mir gemacht und ich habe das nachgesprochen. Und dann war plötzlich Jubel und Trubel in unserem Haus. Alle sind aufgesprungen, haben mich umarmt. Super, dass du den Schritt getan hast. Ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Die Tragweite ist mir später klar geworden. Aber heute weiß ich, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist einfach so. Das sage ich jedem, der es hören will. Oder auch einer, der es nicht hören will, sage ich es vielleicht auch. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und dazu stehe ich und darum stehen wir auch heute Abend hier. Es ist einfach so. Und ich muss noch ein bisschen weiter erzählen. Wie viele Minuten haben wir denn noch? 10? Okay. Unsere Beziehung war noch nicht heil, als ich mich bekehrt habe an dem Abend. Die Heilung geschah dann 3 Wochen später bei einem oder nach einem christlichen Seminar, das wir beide besucht haben. Eben in der Schwäbischen Alb waren wir damals ins Trainingslager, um über innere Heilung und Befreiung zu erfahren, um Gebet zu erleben, um Generationenflüche zu brechen, um einfach Gemeinschaft zu haben mit Christen und auch um Lobpreis zu machen und den Herrn zu loben und zu preisen für unsere Rettung. Und da war ich dabei erstmals, war schon komisch, aber war im Nachhinein wirklich auch ein ganz prägendes und wunderbares Erlebnis. Dann sind wir heimgefahren an diesem Abend, es war Februar 03, und haben uns an den Kachelofen gesetzt, haben den Ofen angemacht und haben erstmals seit Jahren wieder miteinander richtig geredet, uns richtig ausgetauscht, kommuniziert. Und ich habe sie gefragt, wie war denn dies? Mein Angelika hat ja Vorsprung in puncto Bibelwissen. Ich habe sie etliches fragen können. Und sie hat mir Antwort gegeben. Und dann haben wir eines getan, was wir in ganzen 15 Jahren unserer Ehe nie getan hatten. Wir haben gebetet zusammen. Das erste Mal nach 15 Jahren, kaum zu glauben. Und wir haben gebetet, dass Gott in unsere Beziehung kommt und dass es in seiner Hand liegt, die Beziehung jetzt zu retten oder die Beziehung einfach auf klare Verhältnisse zu bringen. Und Gott wusste, was er will. Er wollte, dass unsere Beziehung heil wird. Und wir hatten das Gebet ausgesprochen und waren fertig. Und dann hat Gott unsere Beziehung innerhalb von einer Sekunde geheilt. Kann man vielleicht nicht sich vorstellen, aber es war ein Wunder, ist heute noch ein Wunder, es wird immer ein Wunder für mich bleiben. Plötzlich waren all die negativen Gedanken waren weg. Ich habe meine Frau wieder liebevoll anschauen können. Ich habe nicht verstehen können, wie wir uns jahrelang eigentlich so bekriegt haben. Und war wirklich wieder Liebe da, wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Und wir sind uns dann in den Armen gelegen und haben Rotz und Wasser geheult. Und die ganze Nacht noch geredet und unterhalten. Und es war wirklich wunderschön. Das kann nur Jesus, das kann nur Gott. Wer sonst kann Beziehungen heilen? So schlagartig. Wenn er das will, kann er das bei jeder Beziehung tun, die zerstört ist oder gestört ist oder zerbrochen ist.
Das war das erste große Wunder, das wir erleben durften. Gemeinsam. Ich durfte auch erleben, dass Jesus mich von meinen Schmerzen, die ich vor meiner Bekehrung hatte, ich einen schweren Reitunfall, meine Hüfte war lädiert, meine Wirbelsäule, ich hatte fürchterliche Rückenschmerzen und auch die anderen Schmerzen. Und es ist für mich gebetet worden und ich bin schmerzfrei bis zum heutigen Tag. Ich habe keine Schmerzen mehr, weder im Rücken, und ich bin Rückenschullehrer und ich weiß, was es heißt, wenn mir ein Orthopäde sagt, ihre ganzen Bandscheiben sind zu klein. Zusammengeschrumpft. Die sind nicht mehr das, was sie sein sollten für ihr Alter. Ich habe keine Probleme mehr. Gott hat mich geheilt. Gott hat mich geheilt von meinem Heimweh nach Laax. Eines Tages, als ich aus dem Gottesdienst rauskam und nach Hause fuhr, wusste ich, ich bin heimgekommen. Meine Heimat ist da oben. Egal, wo ich auf der Welt bin, ich bin daheim. Weil Gott, in Jesus in meinem Herzen ist. Meine Mutter hat sich bekehrt, mein jüngerer Bruder. Und was Gott ganz arg in meiner Familie getan hat, meine beiden Brüder hassten sich wie die Pest. Sie wollten sich sogar umbringen. Und ich habe immer gebetet, Herr, ich bitte dir, dass du Frieden in diese Familie bringst. Und Gott hat es getan in der letzten Zeit. Mein älterer Bruder hat 5 Jahre lang den Kontakt mit meiner Mutter abgebrochen gehabt, auch zu mir. Und er hat, auch mit seinem Sohn ist er nicht mehr zu meiner Mutter. Und sie hat, also mein Vater hat es noch mitbekommen, diesen ganzen Streit. Und sie hat einfach gesagt, Herr, bitte, ich will nicht, dass meine Mutter das mit ins Grab nimmt. Und Gott hat gewirkt. Die Brüder vertragen sich wieder. Mein Bruder, der ältere Bruder, ist wieder regelmäßig bei meiner Mutter und sie sieht ihren Enkel auch wieder. Und das finde ich wunderbar, weil sie ist 92 und ich weiß, dass der Herr sie irgendwann einfach holt. Aber sie darf diese Versöhnung jetzt noch erleben. Das ist ein weiteres Wunder, das Gott einfach getan hat. Er hat meinen Beruf verändert. Ich habe gebetet eines Tages, habe gesagt, Herr, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe mein ganzes Leben sowieso immer nur gelebt, ohne dich zu fragen. Habe ja alles gemacht, was ich will, oder? Und ich habe Gott gefragt nach meiner Bekehrung, es tut mir leid, ich habe mich selber entschieden, selbstständig zu sein. Was willst du, was ich tue? Wo willst du mich haben? Das ist ein gefährliches Gebet, also gefährlich in Anführungsstrich, weil Gott antwortet je nachdem ganz schön schnell darauf. Und er hat geantwortet. Innerhalb von einem halben Jahr hat Gott zu mir gesagt, hör deine Selbstständigkeit auf, wenigstens zum Teil. Und er hat mich an eine Schule bei uns in Rickenbach für Erziehungshilfe gesteckt. Ich bin keine Sozialpädagogin. Ich habe Schüler von Grund- und Hauptschule, aber Gott hat für mich da einen Auftrag. Ich bin immer noch an dieser Schule, seit 5 Jahren jetzt. Es hat sich ein Kollege von mir bekehrt, der war Reiki-Meister und es haben sich schon 12 Schüler bekehrt. Und ich mache in meinem Sportunterricht, lese ich die Bibel. Am Abschluss von der Schule, von letzten Schuljahr ist ein kleiner Grundschüler entlassen worden, der durfte wieder nach Hause. Die sind ja sehr viele Kinder, die im Heim sind. Das war ein kleiner Muslim und auch dem habe ich eine Bibel geschenkt. Und da sagte meine Chefin zu mir, wir saßen im Kreis und haben zusammen noch gegessen, dann sagte sie zu mir, naja, Frau Ament, Sie macht ja immer so Sportunterricht sehr gläubig, also dann beten Sie doch mal. Und das ist eine karitative Einrichtung. Und ich durfte am Tisch mit meiner Chefin zusammen beten. Eigentlich können Sie mich rausschmeißen, weil ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten. Aber Gott ist gnädig, Gott ist einfach gut und er hat die Dinge in der Hand. Und das ist wunderbar, wie ich das immer wieder erleben darf und wie wir das in unserem Leben erfahren dürfen. Wir dürfen viele Menschen zu Jesus führen. Das ist immer ein Riesengeschenk, wenn das Gott einfach wirklich macht und vorbereitet. Und der Umzug, dieses Haus, das wir haben, das ist ein Traum, den Gott uns erfüllt hat. Das war immer unser Traum. Als wir nach Rickenbach gezogen sind, wollten wir eigentlich ein Bauernhaus kaufen. Wir haben das damals nicht gefunden und dann sind wir mit diesem Haus eigentlich da konfrontiert worden. Und vor 2 Jahren war das wie vom Himmel geschenkt, dass wir dieses Bauernhaus kaufen konnten. Und wir haben Gott gefragt, ob er das auch will. Und ja, wir haben diesen Schritt getan. Und ja, wir fühlen uns da einfach wohl. Also Gott ist einfach ein guter Gott. Gott erfüllt auch Träume und Sehnsüchte, weil er kennt unser Herz und er weiß, ja, wie es da drin aussieht. Und er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir Freude haben im Leben und dass wir das Leben ja auch genießen dürfen. Gott hat uns in Dienste hineingerufen, mich in den Rednerdienst und dann jetzt auch meinen Mann zusammen. Und das finde ich ein unheimliches Geschenk von Gott. Wir haben nie viel miteinander gemacht. Ja, unsere Hobbys vielleicht wandern und das ist auch weniger geworden. Aber jetzt machen wir als Ehepaar wirklich etwas zusammen. Und das ist für uns beide, für uns in unserer Ehe, wir sind immer noch so ein bisschen manchmal am Rumkabbeln und so, unsere Diskussionen. Aber dieser Dienst zusammen, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Auch was, wenn wir hier erzählen, dann passiert auch bei uns einiges. Und das ist sehr heilsam manchmal. Wir sind in der Gemeinde aktiv, mein Mann ist im Mitarbeiterrat, wir haben zu Hause einen Hauskreis, ich leite ein Frauenfrühstück. Und wir leiten seit 3 Jahren das Chapter. Und was Gott auch bei mir in meinem Leben gemacht hat, ich hatte meinen Taufspruch, als ich mich taufen ließ im Februar damals, habe ich gesagt, Herr, ich will dein Zeuge sein, ich will der Welt von Jesus erzählen. Es gibt auch ein Lied davon. Wusste gar nicht, was ich da ausspreche. Und auch das hat Gott gemacht. Ich darf mittlerweile, geht mein Zeugnis um die Welt, ohne dass ich reise. Ich darf jetzt mittlerweile in Deutschland dürfen rumreisen. Aber mein Zeugnis geht um die Welt. Gott hat es gemacht, indem ich durch den Baptist Däuber, er mir einfach vermittelt hat, im EAF, im Evangelischen Rundfunk, Zeugnis zu geben. Die Sendung lief im März, wurde es ausgestrahlt im Hof im Himmel und Gott sei Dank. Und das hat sehr viel ausgelöst. Und da bin ich sehr dankbar. Also Gott macht es wirklich, dass es um die Welt geht, im Internet drin ist, überall. Und ja, so arbeitet Gott. Und ich bin so dankbar und es macht mir auch Freude, Zeuge zu sein für meinen Gott. Das ist auch mein Auftrag. Das ist der Auftrag für jeden Christen. Und ja, ich könnte stundenlang erzählen. Ja, ihr merkt es auch. Eigentlich die Zeit ist viel zu kurz, was mir eigentlich alles noch 2 Minuten, okay, berichten könnten. Was Gott in unserem Leben einfach alles getan hat. Und ich kann nur einfach sagen, mein Leben war noch nie langweilig. Also sicher nicht. Ich habe viel erlebt, auch in meinem Beruf, in dem ich viel im Ausland war. Aber es war einfach auch immer eine Suche. Aber seitdem ich mit Jesus gehe und Jesus kenne und mich auf ihn einlasse und höre, was er will von mir und wo er mich haben will, und weil er hat einen genialen Plan, so genial, dass ich mir selber das gar nicht in meinen Träumen, kühnsten Träumen ausdenken kann. Und wenn ich diesen Weg gehe, da erlebe ich geniale Sachen. Da erlebe ich wirklich Wunder um mich herum. Wirklich Wunder. Und das erleben wir tagtäglich. In kleinen Dingen wie in großen Dingen. Und ich kann einfach jedem sagen, probiert's doch mal aus, wer es noch nicht gemacht hat. Ein Leben mit Gott ist so fantastisch und so spannend und überhaupt nicht langweilig, so wie es ich von früher so, ja, wie man so denkt, da, dieses Christentum, das ist doch langweilig. Also ich spüre da nichts davon. Okay, gut. Ja, damit möchte ich mir eigentlich so den Vortrag beenden. Ich glaube, für die Kassette, für die Aufnahme wichtig. Und ich möchte etwas weitergeben. Ich habe gesagt, es ist eine Erfahrung, die wir beide gemacht haben, dass wir gelernt haben, dass Gott Wunder tun kann. Er hat unsere Ehe geheilt. Und ich denke, in unserer heutigen Zeit ist das ein Thema. Zerbrochene Ehen. Und das ist das Ziel von Satan. Ehen kaputt zu machen. Das ist das kleinste, die kleinste Gemeinde, die Gott geschaffen hat. Nach seinem Sinn. Mann und Frau. Und wenn Mann und Frau zusammen eins sind, so wie es Gott auch möchte, und zusammen beten und zusammen vor Gott gehen, dann kann man wirklich Berge versetzen. Diese Gebete gehen direkt zu Gottes Thron und er antwortet. Das hat so viel Power, wenn Ehepaare eins sind und zusammen beten. Und das weiß auch Satan. Und da versucht er und ist heftigst dabei, da einzusteigen in diese Zerstörung zwischen Ehepaaren. Und Gott hasst Ehescheidungen. Das steht in der Bibel. Gott hasst Ehescheidung. Er ist nicht derjenige. Er hat die Ehe geschaffen. Für Mann und Frau. Und es ist einfach auch unser Wunsch, das weiterzugeben. Es ist nicht einfach, in einer Ehe zu leben. Wir haben zusammen ein Eheseminar gemacht. Wir sind da immer noch dran und wir arbeiten an unserer Ehe. Und es ist jeden Tag wieder eine Entscheidung. So wie ich mich jeden Tag immer wieder neu in bestimmten verschiedenen Situationen, die mir der Alltag bringt, an Herausforderungen für Jesus entscheiden muss, was in manchen Dingen gar nicht so einfach ist, wenn ich ins Zweifeln komme, so muss ich mich jeden Tag für meinen Mann manchmal neu entscheiden. Wenn er mich aufregt oder nervt oder, ja, wie wir es heute Morgen so schön gesagt haben, so manchmal so kleine Dinge gehen einem auf den Geist, dann muss ich mich einfach wieder sagen, nein, ich liebe ihn. Trotzdem, weil, wisst ihr, wir haben alle unsere Macken. Und wisst ihr, was Gott sagt? Das haben wir vorher auch in diesem Lied gesungen. Er kennt mich, aber er liebt mich. Er kennt jeden von euch mit euren Macken und Fehlern und was ihr so drauf habt. Jesus liebt euch. Trotzdem. Auch wenn ihr komisch seid, in den Augen von Menschen, er liebt euch trotzdem. Und dieses Angebot, das macht er jedem von euch. Egal, wo ihr im Moment steht. Und ich hatte vorher, als wir gebetet hatten, einen Eindruck, in der Gebetszeit hinten hatte ich einen Eindruck, du hattest so gebetet, Hansi, von diesem Strom des lebendigen Wassers, was ausgehen soll von hier. Und ich sah etwas anderes. Ich sah ganz schmutziges Wasser. Und richtig dreckig und trüb. Und ich weiß es nicht, betrifft es jetzt eine Person oder vielleicht mehrere. Ich habe auch Gott gefragt, ist es diese Region, ist es diese Stadt? Und das war es dann aber nicht. Vielleicht ist eine Person da, die im Moment wie in so einem Fahrwasser ist, wo sie nicht mehr rauskommt. Und wenn man in so einem schmutzigen Wasser drin steht, wo, oder ist, wo läuft, da schwimmt alles Mögliche an Unrat mit. Da schwimmen große Teile von Holz oder was weiß ich was mit. Und es ist nicht einfach, da umzukehren, weil dann kriegt man diesen Dreck ins Gesicht. Diese Hindernisse. Und ich sah eins, dass dieses dreckige Wasser, was da fließt und wo diese Person oder vielleicht sind es mehrere, die sich das jetzt betrifft, drinstecken, dass das wie so ein Gulli, ja, das dreckige Wasser in der Stadt geht ja in die Abwasserkanäle. Es geht in die Tiefe. Es geht in den Abgrund. Und ich möchte einfach, wenn das für irgendjemanden zutrifft, einfach euch sagen, Jesus, für ihn ist kein Problem, dieses dreckige Wasser. Für ihn sind auch diese Hindernisse kein Problem. Jesus kann euch rausziehen aus diesem Dreckwasser, aus diesem Fahrwasser, in das wir ja im Mantel in unserem Leben oft reinkommen. Manchmal nicht mal so mit eigener Schuld oder verschiedene Umstände. Und ich weiß, Gott weiß das. Und er möchte einfach euch sagen, oder dir sagen, dass Gott dich nicht untergehen lässt. Er hat auch einen Petrus rausgerissen. Er möchte dich retten. Er möchte dich da rausziehen. Für ihn ist es eine Leichtigkeit. Aber er tut es nur, wenn du das willst. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist nicht so ein Hinduismus-Gott oder ein Buddha-Gott, der dir irgendwas auferlegt und sagt, du musst es tun, damit du da ins Nirvana kommst. Jesus Christus ist für alles gestorben schon am Kreuz und hat alles getan und er gibt uns den freien Willen und er will das auch, dass du dich mit vollem Herzen, wirklich mit ganzem Bewusstsein diese Entscheidung triffst. Ja, ich nehme diese Hand, die sich jetzt da entgegenstreckt und mich aus diesem Wasser rausziehen will. Die nehme ich ganz bewusst. Die Hand ist da. Aber die Hand von unten muss auch kommen. Deine Hand. Und dann kann Gott wirken und kann dich rausziehen. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte euch, wenn Menschen jetzt da sind, die Jesus noch nicht kennen, dann ist die Möglichkeit heute aus freiem Willen diese Entscheidung zu treffen, wenn ihr das möchtet. Diese Entscheidung zu tun. Vielleicht hat man sich auch entfernt. Vielleicht ist man irgendwie in einem Fahrwasser, wo uns von Gott ein bisschen wegzieht. Dann habt ihr auch diese Möglichkeit, wieder mal neu diese Hand Gottes zu greifen. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, wo ihr nachsprechen könnt. Und wir machen das einfach alle zusammen. Und jeder kann das laut sprechen. Vielleicht machen wir es laut. Das ist einfach auch so, ja, wir uns gegenseitig auch tragen, für die, wo Jesus Christus schon kennen und für die, wo vielleicht noch, ja, wo die Entscheidung einfach vielleicht noch etwas hakt. Und Gott hört es. Er kann in eure Herzen gucken und weiß, aus welcher Motivation ihr dieses Gebet sprecht. Ja, und ich bitte, danke, dass ihr schon kommt, das Lobpreisteam, einfach ein bisschen Hintergrundmusik zu machen. Ihr dürft das Gebet nachsprechen und euch entscheiden. Es ist eure freie Entscheidung. Okay, schließen wir einfach mal die Augen. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein lebendiger Gott bist. Und es tut mir leid, Jesus, dass ich das vergessen habe, oder dass ich das noch nie erkannt habe. Und Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich erkenne, Jesus, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich nehme jetzt dein Angebot an, all meine Sünden, all meine Schuld zu vergeben. Ich danke dir, Jesus, für deine Vergebung. Ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Ich danke dir für deine Auferstehung, dein Sieg über das Böse. Ich lade dich jetzt ein, Jesus, in mein Herz. Jesus, komm, sei du mein Herr. Leite du mein Leben. Nimm mich an der Hand und führe mich. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt fragen, und auch das ist freiwillig, wer hat dieses Gebet heute das erste Mal gesprochen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Hand heben. Wenn euch das zu viel ist, dann sind wir jetzt da. Und wir bieten euch einfach an, wenn ihr Fragen habt oder wenn wir einfach nochmal beten sollen für euch, dann kommt zu uns. Das Team ist auch zur Verfügung und wir sind gerne bereit, für euch zu beten. Auch wenn ihr Probleme habt mit Krankheiten, mit Schmerzen, wenn ihr Probleme habt in euren Beziehungen, wir sind gerne für euch da und wir würden euch gerne dienen. Amen und Dankeschön.